Spieler kannst du eigentlich Akina beobachten? Bist du ein Harmoniumspieler oder
noch?
So aufeinander warten, du hast auch da keine Kenntnisse mehr hin. Gut, halte Schnapp, wir kommen zu unserem nächsten Teil unseres kleinen Seminars, die Vaishnava Heiligen und deren Lehren. Ich singe noch ganz kurz das Lied Radha Madhava.
Thank you.
Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Allah, thank you, 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 thank
So, Hare Krishna, das Seminar von mir hätte eigentlich heute Morgen stattfinden sollen, doch aufgrund unvorhergesehener Zwischenfälle ist es auf jetzt verschoben worden. Fort. Wir hatten vorgestern das Leben von Gurkeshwar Das Babaji behandelt und gestern das Leben von Bhaktivinoda Thakur. Heute bewegen wir uns einen spirituellen Meister weiter in der Traditionsfolge und kommen zu Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dem spirituellen Meister von Srila Prabhupada. Auch hier nehmen wir das Format, was wir gestern und vorgestern genommen haben, nämlich wir hören zunächst einmal von seinem Leben und dann von seinen Lehren. Könnte ich mir gut vorstellen, Rosi, wenn du so gut bist, so ein Fenster so aufzukippeln, dann haben wir noch ein bisschen Sauerstoff und Aufmerksamkeit. Wie schade, ich finde es toll, dass du ich dich heute mal sehe. Schön. Ich glaube, das Thema ist auch interessant für dich. Und yes, let us see. Am 6. Februar 1875 um 3.30 Uhr am Nachmittag, also 1874, wurde Bhaktivinoda Thakur ein Sohn geboren, für den er lange Zeit gebetet hatte. Bhaktivinoda Thakur hatte sich gewünscht, das Krishna-Bewusstsein im großen Stil zu verbreiten und wollte dazu gerne einen Assistenten haben, einen Sohn, der ihm dabei helfen könnte. Und so erschien dann als direkte Antwort auf seine Gebete Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Eine sehr, sehr ungewöhnliche Persönlichkeit. Als er noch ein kleiner Säugling war, hielt der große Jagannath-Wagen, der in diesem großen Jagannath-Festival über die Straßen von Puri, oder sagen wir mal über die Grand Road, diese große Straße von Puri gezogen wird, vor seinem Hause an und konnte nicht mehr bewegt werden. Jagannath, das Wagenfestival für unsere Gäste, die noch nicht einen unmittelbaren Begriff haben, was sie, oder ein Bild haben, das sie sich vorstellen, es ist ein Riesenwagen, der von Tausenden von Leuten gezogen wird. Ein Wagen, auf dem Lord Jagannath, ein bestimmter Deity aus einem Tempel, platziert wird und dann gezogen wird. Dieses Festival zieht Millionen von Leuten an. Ich muss euch sogar sagen, als Karl Marx von diesem Festival hörte, war er also in Europa, war bis ins tiefste Mark erschüttert, denn nach seiner Vorstellung gab es keinen Gott. Hier waren aber 20 Millionen Leute mindestens zusammengekommen, um den Umzug Gottes zu feiern. Also er war wirklich bis ins Mark berührt davon. So der Wagen, der von Tausenden von Leuten gezogen wird, an einem Seil, der Wagen von Lord Jagannath hielt an vor dem Hause von Bhaktivinoda Thakur und ließ sich nicht mehr bewegen, weder durch Elefanten die man davor spannte, noch durch mehr Leute, die anpackten an den Seilen, war einfach still. Zu der Zeit dann kam die Frau von Bhaktivinoda Thakur mit dem kleinen neugeborenen Säugling, muss man ja schon sagen, herausgelaufen, und da sie die Frau von Bhaktivinoda Thakur war, wurde sie ja auch erlaubt, sie kletterte auf den Wagen hoch. Die Räder dieses Wagens sind so groß, ungefähr wie vom Fußboden bis zur Decke gemessen. Und sie legte den Kleinen vor Jagannath. Und als sie das getan hatte, riss plötzlich die Girlande runter und fiel und umkreiste dabei den kleinen Knaben. Als ein Zeichen, dass Lord Jagannath als ein Zeichen, dass Lord Jagannath ihn akzeptiert hatte. So, so war es. Das wundert mich jetzt auch, keine Zauberei, aber wohl eine lebhafte Illustration des Themas. Ne? Und der Kleine war auch sehr besonders. Als er geboren wurde, war ihm die Schnur, die Nabelschnur seiner Mutter, wie eine Brahmanschnur um den Körper gebunden. Nun, es ging dann weiter. Der Kleine, als er 3 Jahre alt war, nahm er sich einmal einen Mango aus der Vorratskammer von Bhaktivinoda Thakur und aß die, wie es die Art der Kinder ist. Bhaktivinoda Thakur, der Vater, nahm deswegen seinen kleinen Sohn beiseite und sagte, das hättest du aber nicht tun sollen, denn diese Mango war eigentlich für die Opferung für Krishna bestimmt und nun hast du sie ungeopfert gegessen. Der Kleine, den das so bewegte, dass er hatte einen Fehler gemacht, nahm sich von diesem Tag an vor, nie wieder eine Mango zu essen. Nie wieder. Selbst im hohen Alter, Schüler und auch Anhänger eine Mango opferten, sagte er, nein, diese Mango kann ich nicht essen. Ich bin ein großer Sünder. So entschlossen. Nun, Prabhupada sagte einmal zu seinen westlichen Schülern, ihr wisst nicht, was das bedeutet, weil ihr keine Mangos kennt. Wir kennen vielleicht die Mangos, von denen Harishchandra Prabhu gesprochen hat. Diese Mangos, die nicht mal den Schatten einer Mango sind, nicht? Also wo keine Substanz drin ist. Aber eine richtigen Mangos zu entsagen für ein Leben, bedeutet schon eine große Sinnenkontrolle und auch eine große Entschlossenheit. So, es stellte sich heraus, dass dieser auf diese Art und Weise gesegnete Knabe ein ganz besonderer Junge war. Mit 7 Jahren editierte er bereits das Magazin seines Vaters, den Sajjana Toshani, und hatte eine fotografische Erinnerung. Mit anderen Worten, alles, was er einmal hörte und alles, was er einmal sah, konnte er erinnern. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur brauchte nur einen Text sich kurz anzuschauen und hatte ihn dann fürs Leben in der Erinnerung geborgen. Unauslöschbar und jederzeit abrufbar. Dann, mit 7 Jahren lernte er diese Kurzschrift, Bizanto, und mit 13 Jahren bekam er seine Einweihung in den Nishinghamantra. Mit 16 Jahren schon gründete er eine Versammlung, auf der nur Intellektuelle zugelassen wurden, die hohe Professorentitel hatten. Und mit 18 Jahren hatte er die gesamte Bücherei der Universität durchgelesen und in der Erinnerung. Thakur Kanai, du bist beeindruckt, ich sehe es dir an. Da können wir mit unseren 50 Versen oder 100 Versen, die wir vielleicht kennen, also absolut nicht mithalten. Dann hatte er ließ er sich ein Horoskop machen und der Astrologe, der ihm das Horoskop erstellte, sagte: Ich habe viele Horoskope in meinem Leben gemacht, doch niemals zuvor ein solches gesehen, das mit allen Anzeichen für eine große Persönlichkeit gefüllt ist. Dieses Kind wird weltberühmt werden als ein brillanter Lehrer, der das endgültige Ziel des Lebens lehrt. 1998 nun, das können wir gleich, Entschuldigung, nicht 1998, 1898, das ist also Jahre von, als er 24 Jahre alt war, sah er eines Tages die große Persönlichkeit Gurke Shodas Babaji. Gurke Shodas Babaji, den wir vorgestern schon, also über den wir erzählt haben, kam zum Haus seines Vaters, dem Svananda Sukada Kunsch, und gab dort Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur eine Kappe aus Tigerfell, einen Stempel fürs Tiger und ein Faden, der mit Knoten geknotet war. Ihr würdet sagen, sicherlich sehr bemerkenswerte Geschenke. Ein Hut, eine Kappe aus Tigerfell und einen Tilak-Stempel. Unglaublich. Ja, Bhakti Gurke Shodas Babaji ist ein Transzendentalist, der auf der höchsten Ebene des spirituellen Lebens ist und dessen Verhalten oft auf dieser weltlichen Ebene nicht verstanden wird. Es heißt so schön, dass in den Augen der Menschen oft wie Wahnsinn erscheint, ist göttliche Vernunft. Eine Vernunft, die uns nicht zugänglich ist mit unserem engen materiellen Denken. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, der ein Akademiker war, der sehr geachtet war, der zu der Zeit schon ein Buch über Astrologie verfasst hatte, was auch in Europa bekannt wurde, Surya Siddhanta heißt es, war sehr angezogen zu dieser Persönlichkeit. Wir sehen da hier jetzt etwas sehr Bedeutsames, was in der im Samen jetzt angelegt wird und sich weiter und weiter entfaltet. Wir sehen das Zusammentreffen von einerseits einem Riesenintellekt, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, und andererseits einer unglaublich transzendentalen Persönlichkeit, die auch oft unverständlich für unsere Augen oder unser Verständnis kommt. Es scheint, als würden sich jetzt zwei Welten begegnen, und ich möchte euch gerne schildern, wie dieses Zusammenkommen dieser beiden Welten im Einzelnen aussah. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur bat seinen Vater zu der Zeit, ihm die Einweihung ins spirituelle Leben zu geben, aber sein Vater sagte, dass es nicht üblich ist, für den Vater den Sohn, also den biologischen Vater, den biologischen Sohn einzuweihen, und verwies ihn auf Gurke Shodas Babaji. Gurke Shodas Babaji jedoch hatte keine Schüler, er hatte auch nicht vor, Schüler jemals anzunehmen. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur kam zu ihm eines Tages und sagte: Bitte befreie du mich von der schrecklichen Schlange der Zeit, die hinter mir eilt und das Leben von mir nimmt. Also zu Deutsch gesagt, befreie mich bitte vom materiellen Dasein. Und Gurke Shodas Babaji sagte: Ich bin nicht qualifiziert. Viermal kam Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur mit der Bitte um Schülerschaft, doch viermal wurde er abgewiesen, bis er schließlich Gurke Shodas Babaji auf einer Brücke traf und sagte: Das ist eine hohe Brücke, wenn du jetzt nicht mir die Einweihung gibst, dann werde ich mich von dieser Brücke stürzen. denn ich betrachte mein Leben dann als völlig unnütz. Folgst du uns, Mario, oder bist du gerade noch woanders? Ich betrachte mein Leben dann als völlig nutzlos. Und als Durga Shodas Babaji seine Entschlossenheit bemerkte, hat er sich eines anderen besonnen und sich dazu entschlossen, ihm doch die Einweihung zu geben. So, dann 1905, er war damals 41 Jahre alt, hat Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur das Krishna-Bewusstsein verbreitet in Bengalen und in Orissa. Er war damals Brahmachari, aber ihm wurden große Hindernisse in den Weg gelegt. Damals gab es nämlich einen, ich möchte ihn fast bezeichnen als einen Mystiker, einen Radha Charandas Babaji, der unglaubliche Kräfte hatte, mit denen er die Masse der Menschen von sich überzeugte und in seinen Bann zog, könnte man fast sagen. Dieser Babaji ging durchs Land und heilte zum Beispiel Menschen, die tödlich krank waren, auf ungewöhnliche Art und Weise. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, einmal kam eine Prozession an den Ganges. Sie trugen den Leichnam einer Frau auf den Schultern mit auf einer Bahre und wollten sie am Ufer des Ganges verbrennen. Radha Charan nahm da sein Bad in der Nähe und duschte, badete und hörte davon und sagte, sie soll noch warten, bevor sie das Feuer an den Brandhaufen legen. Er will noch zu Ende baden und dann werden die schon sehen, was er machen würde. Und so badete er zu Ende, ging dann zu der jungen Frau hin und packte sie an den großen Onkeln. Großen Onkeln heißt die Zehen der Füße. Nicht? Und chantete dann ganz laut den Sahajiya-Mantra Nitaigol Radhesyam Hare Krishna Hare Ram. Nicht ein erfundenen Mantra, der keine spirituelle Kraft hat, aber bei dem Radha Charandas Babaji dafür sorgte, dass es mystische Kraft hatte. Die Frau hopste sofort vom Brandhaufen herunter, warf die Hände in die Luft und sang Nitai Goladhesyam Hare Krishna Hare Ram. Und die ganzen Leute waren überzeugt, das ist jetzt der richtige Mantra, und fingen ebenfalls an zu chanten und so weiter und so fort. Und der machte also einige Sachen, zum Beispiel verkleidete er seine Schüler in Frauengewänder, nicht? Die trugen dann Saris und alles andere, was Frauen so tragen. Und er sagte denn, sie sagten denn von sich, sie seien Gopis, ewige Beigesellten von Krishna. Und also der bengalischen Erfindungsgabe sind da keine Grenzen gesetzt. Die sind da ziemlich verhaut, dann wir Westeuropäer ein bisschen zu trocken. Im Gegensatz, deswegen werde ich euch das auch nicht erzählen, das wird einfach hier nur reingehen und da wieder rausgehen. Es war far out. Nicht, aber weil der eben solche Wunder wirken konnte, zog er die Leichtgläubigen und vielleicht auch unwissenden Menschen an und hat ihnen so komisches Wissen beigebracht. Srila Prabhupada hatte auch einmal gesagt, dass er absichtlich davon abgesehen hätte, Wunder zu wirken, weil sonst eben nur Leute kommen würden, die als weniger intelligent bezeichnete, die also aufgrund eines Wunders angezogen würde. Einmal hat ein Gottbruder von mir durch ein Schlüsselloch geschaut, um Prabhupada zu sehen, was er in seiner privaten Zeit machen würde. Und er war sehr erstaunt, weil Srila Prabhupada in seiner privaten Zeit wo es eigentlich normalerweise keiner sah, ein Wunder wirkte. Und zwar sah die Srila Prabhupada im Lotussitz, also auf einem Sonnenstrahl der Sonne entgegenschwebte. Du bist doch dabei? Yes. And he just moved towards the sun. Yes. Und der Gottgeweihte dachte, dass das vielleicht noch eine, dass sich da aus dem Zellenverband eine Spur unwünschenswerter Substanz gelöst hätte. Er war vorher nicht ganz frei von der Anziehung zu Drogen. Nicht? Dass er nochmal in den Blutstrom gekommen war und jetzt ein bisschen Spinnereien da im Kopf auslöste. Und so musste er also zwei Tage später das unbedingt wissen und fragte Prabhupada: Prabhupada, ich habe dich gesehen, wie du auf einem Sonnenstrahl der Sonne entgegeneiltest. War das nur meine Imagination oder war das faktisch so? Prabhupada sagte, so ganz bescheiden und so ganz so, ist nicht so wichtig, so in dem Stil. Well, ich habe nur einmal geschwind die mystischen Kräfte ausprobiert. Aber das hat Prabhupada nie in der Öffentlichkeit getan, denn er dachte, dass sonst nur solche leichtgläubigen Seelen zu ihm angezogen würden, die nicht ein echtes Interesse an dem spirituellen Pfad mit sich bringen würden. So, aber weil dieser Mystiker so machtvoll war und sah Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur sich nicht in der Lage, sagen wir mal, das Krishna-Bewusstsein richtig zu verbreiten. Und so zog er sich für 6 Jahre nach Navadvip zurück, um dort in der Solitude der Einsamkeit zu chanten. Er chantete für, hatte ich 6 Jahre gesagt, täglich studiert nur ein ganz klein bisschen. Als Gurkeshwar Das Babaji sah, wie sich Bhaktisiddhanta Sarasvati zurückzog und so große Entsagung machte, sagte er, ich sehe, dass sich die Entsagung von Raghunath Das Goswami in meinem Prabhu manifestiert hat. Er sagte zu seinem Schüler, Prabhu, Meister. Ja, der spirituelle Meister betrachtet seine Schüler als seine Meister, seine wirklichen Schüler, und von denen er etwas lernen kann. Sehr oft kam es vor, dass Srila Bhaktisiddhanta, dass Gurkeshwar Das Babaji gesichtet wurde, wie er ganz hinten irgendwo unerkenntlich in der Halle saß, wo Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Vorlesungen gab. Nun, das ging 9 Jahre so und Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hatte sich eigentlich vorgenommen, nicht unter die Menschen zu gehen. Hätte er diesen Entschluss beibehalten, so würden wir heute nicht hier in diesem Tempel sein. Nun, es gab zu der Zeit einen sehr ernsthaften Spiritualisten, also einen jungen Mann, namens Rohini Kumar Ghosh, der einen, sagen wir mal, prophetischen Traum hatte. Er sah nämlich, wie er, also in diesem Traum, wie er eine Straße entlang ging und von einem Tiger niedergerissen wurde. Und he saw himself walking down this road and then being attacked by a tiger who forcibly threw him down on the ground. So, ich habe es dir schon abgenommen, die Arbeit. Und dann sah er plötzlich, wie aus dem Wald Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur kam, den Tiger an den beiden Ohren riss, ihn mal kräftig durchschüttelte und ihn dann in den Wald jagte. Und da dachte er sich, der Rohini Kumar Ghosh, ich muss diese Persönlichkeit finden, wer auch immer es gewesen ist, denn er kann mich gegenüber dem Tiger der Maya, wisst ihr schon, was Maya ist? Herzlichen Dank, der sorgt wie in den Himmel elektrischen Planeten.
Diese Persönlichkeit ist es, die den Tiger Mayas packen kann und wegjagen kann. Und so suchte er, bis er Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dort fand, ganz mager, aufrecht sitzend, wie er den Hare Krishna Mahamantra mit großer Entschlossenheit chantete. Und er verneigte sich vor seinen Füßen und bat darum, als Schüler angenommen zu werden. Also, obwohl Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in seiner Predigermission sich zurückgezogen hatte, kamen doch die Menschen zu ihm, um von ihm Schutz und auch Hilfe in ihrem spirituellen Leben zu bekommen. Und dann 1916 bat Bhaktivinoda Thakur wieder seinen Sohn, doch zu predigen ohne Furcht, und so hat sich Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dann entschlossen, doch Schüler anzunehmen und zu predigen. Das Interessante ist jedoch, dass er niemals seine Schüler als seine eigenen Schüler betrachtete, sondern dass er dachte, dass diese Schüler ihm gegeben worden sind von seinem eigenen spirituellen Meister, sodass er seinen Dienst an Gaur Kishoras Babaji besser ausüben könnte. So, er sagte einmal, wenn der Guru denkt, ich bin ein Guru, dann verwandelt sich das erste U in dem Wort zu einem A und dann wird er zu einer Garu. Was ist eine Garu? Eine Kuh. Ein spiritueller Meister wird sich immer als ein demütiger Diener betrachten. Und auf diese Art und Weise wird er in seiner spirituellen Integrität unverletzt und unberührt bleiben. Wenn wir ein bisschen weitergehen, ja, 1913 baute er dann eine Druckerpresse in Kalkutta und ließ darin viele Krishna-bewusste Bücher drucken. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur war praktisch der erste spirituelle Meister in unserer Traditionsfolge, der eine Druckerpresse ins Leben rief. Und das hatte seinen Grund. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hatte ein bestimmtes Prinzip angewendet, ein spirituelles Prinzip, was auch all unsere Tempel und all unsere Vorträge und all unser Lebensverständnis durchdringt. Man nennt dieses Prinzip Yukta Vairagya. Vorher haben entsagte Mönche, Krishna-Mönche, dem Leben entsagt und sich zurückgezogen von verschiedensten Tätigkeiten, sich eigentlich von der Welt so ein bisschen ferngehalten. Aber Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur nahm diesen Vers, in dem das Wort Yukta Vairagya vorkommt, und sagte, nein, nichts ist materiell. Etwas ist erst materiell, wenn man es mit einer bestimmten Mentalität betrachtet. Wenn man jedoch etwas benutzt, auch was materiell ist, in Krishnas Dienst, dann wird es spirituell. Und er gab das Beispiel von einem Messer. Du kannst mit einem Messer jemanden die Eingeweide aufschlitzen. Und das ist ja nun wirklich sehr violent, also gewaltig. Du kannst mit einem Messer jemandem Gewalt antun. Du kannst mit dem gleichen Messer jedoch einen Apfel nehmen, ihn zerteilen und dann zum Beispiel Krishna opfern und dann allen Devotees opfern. Das Messer ist weder gut noch schlecht, nur der Gebrauch macht es zu gut oder schlecht. So hat Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in seiner Predigermission auch materielle Dinge benutzt, aber für Krishna. Und seine Imagination waren da wirklich keine Grenzen gesetzt. Zum Beispiel kaufte er ein großes Auto und fuhr in einem Auto herum zum Predigen. Er tat das, weil die Inder damals sich dem materiellen Denken des Westens zugewandt haben und auf diese Weise ihre alte Kultur ein bisschen zurück, verletzten oder vergaßen. Manchmal machte er sogar einen Trick, er kleidete seine Sannyasis, die Mönche, ein in einen Anzug mit Weste und Jackett, und nach einer Vorlesung sagte er dann: Jetzt singen wir alle den Hare Krishna Mahamantra. Und die Sannyasis standen dann als erstes auf, die so in so verkleidet waren, und tanzten jubilant herum. Und die Inder dachten: Boah, diese ganz und gar vom Westen beeindruckten Inder tanzen, dann können wir auch tanzen. Also, let's go. Chalie. Und sangen und tanzten ebenfalls. Auch kaufte Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur zwei gewaltige Missisori Dampfschiffe. Heißt nicht diese in New Orleans zu sehen waren, nicht, wo sie dann den Dixie gespielt haben, nicht? Kennt ihr die mit den großen Schaufelrädern und den Dampfmaschinen, nicht? Er kaufte zwei solche Dampfboote, ließ sie im Kalkutta Hafen verteuern und machte dann eine Ausstellung drauf, eine, wie soll ich mich ausdrücken, so Diorama, was sind das, so aus Ton und anderen Materialien hergestellten Figuren, in denen so kleine Szenen gestellt wurden, zum Beispiel Chaitanya Mahaprabhu predigt zu Jagai, und also befreit Jagai und Madai, oder der Rasa-Tanz und so weiter. So ging dann also, ihr könnt euch nicht vorstellen, in einer Woche gingen Millionen von Leuten dadurch, primär vielleicht, um einmal auf einem echten Missisori-Dampfschiff zu sein, sekundär, um dann auch die Ausstellung zu sehen. So machen große Acharyas große Bemühungen und große, wie soll ich mich ausdrücken, zerbrechen sich den Kopf, könnte man schon sagen, um Menschen zum Krishna-Bewusstsein zu führen. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang gerne die Geschichte von einem Sadhu erklären. Dieser Sadhu ging bettelnd von Tür zu Tür und kam so auch zu einem ganz besonders geizigen Haushälter. Yes, Dingy. Dieser Haushälter war dafür bekannt, dass er alle, die zu seiner Tür kamen, wegschickte mit bösen Worten. Und so kam dieser Sadhu mit seinem Tuch und sagte: Bhikshu, Bhikshu, Bhikshu. Dann einging, eine Handvoll Asche nahm und die ins Tuch tat. Doch der Sadhu reagierte ganz anders. Er lachte und war voller guter Dinge und sagte: Wunderbar. Was sagte der Haushälter? Wieso ist das wunderbar? Ja, weil du angefangen hast, etwas zu geben. Nächstes Mal wirst du ein bisschen mehr geben. Du bist noch ein bisschen einfach entwickelt, ein bisschen unterentwickelt. Aber jede Reise fängt mit dem ersten Schritt an. Es geht weiter. So hat auch Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sehr viel getan, um Menschen auf den Weg zu bringen, so dass sie auf eine bestimmte Art und Weise anfangen würden, Krishna zu verehren. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hatte aber Feinde. Feinde, die ihm fast das Leben gekostet haben. Und zwar hat er folgendes gemacht. Was war sein Vergehen, möchte ich euch fragen? Jeder muss doch ein Freund eines solchen Heiligen sein. Nein, wenig ist ihr von den damaligen Umständen. Die Kastenbrahmanas haben damals das religiöse Feld und Leben Indiens regiert und waren sehr eifersüchtig darauf besessen, bloß nicht ihren Einfluss zu verlieren.
Sie hatten besonders viel Angst vor Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, der Einweihung gab, Ersteinweihung und auch sogar Brahmaneneinweihung, also Zweiteinweihung, auch an solche, die keine Geburt in Brahmanenfamilien geboren genommen hatten. Nicht, versteht ihr? Die waren alle geboren in Brahmanenfamilien und sagten, wir sind die einzigen Priester, alles religiöse Geschehen läuft nur über uns und über niemand anderen sonst, und die auch Einschränkungen gemacht haben. Nicht viele, man durfte vieles bei ihnen nicht, weil sie sagten, das ist nur für die Brahmanas reserviert. Aber Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur predigte das spirituelle Wissen, ohne zu achten, wer ein Brahmana war und wer nicht. Und wenn er sah, dass Leute ihr Leben veränderten und sich tatsächlich auf eine Stufe der Reinheit erhoben, dann gab er ihnen auch die Zweiteinweihung, die Brahmaneinweihung. So, seine Bewegung schwoll deswegen binnen kurzem sehr an, und er machte jährlich große Pilgerreisen, wo manchmal bis zu 20.000 Menschen daran teilnahmen. Nicht? Er ging mit denen von einem heiligen Ort zum nächsten in Navadvip und so weiter. Nun, eines bei einer solchen Pilgerfahrt kam plötzlich eine Bande von Mördern, die erst anfingen, Steine zu werfen, dass die ganzen Pilger entsetzt laufen, das war eine richtige Gang, und die sind dann bewaffnet Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur nachgegangen, der gerade noch Zuflucht in einem Haus nehmen konnte. Als nächstes, was sie sahen, waren, dass eine hochgewachsene Figur mit dieser Kleidung, das ist der Sannyas-Kleidung, die Bhaktisiddhanta Saraswati trug, und einer Brille, einer Nickelbrille, auf einem hohen Pferd sich vom hinteren Teil des Hauses löste und im vollen Galopp davon jagte. Und sagte, den kriegen wir, den kriegen wir. Und sich ebenfalls auf Pferde stürzten und ihm nachsetzten. Doch sie kriegten ihn nicht, und zweitens war das nicht Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, sondern sein Schüler Keshava Maharaj. Keshava war der Sohn eines Landbesitzers, er ist der Sannyas-Guru nebenbei von Srila Prabhupada gewesen, die Familie ist klein, und er konnte unglaublich reiten. Und er hat seinem spirituellen Meister angeboten, diese Mörder wollen dich töten, aber du bist wichtiger als ich, nimm du jetzt schnell meine Kleidung, meine weiße Kleidung, Brahmachari-Kleidung, und gib du mir bitte deine Sannyas-Kleidung, und dann werde ich sie einfach von hier ablenken. I will divert them away from here. Nicht? Und auf diese Weise wurde Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gerettet, sozusagen. Nicht? Ihr seht also, dass die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins nicht eine Angelegenheit für Ansesselphilosophen ist, die sich in Ruhe zurückziehen und ein bequemes Leben führen, sondern auch Einsatz, Mut und vor allen Dingen Entschlossenheit und auch Schutz von Krishna erfordern. Nicht? So verbreitete sich Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurs Bewegung entgegen aller Hindernisse. Er fing Tempel an, die er überall bauen ließ. Er gab eine Zeitung bald heraus, die in englischer Sprache erschien. Er hat also im ganz großen Stil Krishna-Bewusstsein verbreitet. Auch ganz besonders zu den Intellektuellen. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat durch seine gelehrte Präsentation des Krishna-Bewusstseins, er konnte ja aus allen Schriften der Welt zitieren, um seine wohlüberlegten Punkte zu machen, Nicht? Er hat wirklich die Intelligenz hier der damaligen Zeit angezogen. Ich habe von Interviews gehört, wo westliche Professoren zu ihm kommen und von ihm hören und nachdem sie von ihm gehört haben, völlig erstaunt sind über seine Fähigkeiten und seine, wie soll ich mich ausdrücken, ja, sein Wissen, nicht, und total bescheiden sind. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati gibt eine Warnung für alle, die sich für intelligent halten. Er sagt, dass es drei Arten von Lesern grundsätzlich gibt und das ist, glaube ich, für uns von Relevanz. Wir können ja sehen, in welche Art wir hineinfallen. Zunächst einmal den Arroganten, der alles herunterzieht. Der zweite Leser ist mehr der distanzierte Leser, der wohl ein Thema kennenlernt, aber das Thema nicht unmittelbar auf sich bezieht, sondern die Dinge so belässt, wie sie sind in seinem Leben. Und die dritte Art des Lesers ist jemand, der sein Leben in eine bessere Richtung hinein lenken möchte und dazu Inspiration und Anregung sucht, die ihm nützlich erscheinen. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur schickte auch bald seine Schüler in den Westen, die dort Krishna-Bewusstsein versuchten zu predigen. Er gab ihnen Unterweisungen mit auf den Weg, die für uns heute auch von größerer Wichtigkeit sind. Er sagte, ein Prediger sollte sich immer als ein Instrument sehen und niemals als der Handhaber oder der Operierende des Instrumentes. Das ist wichtig für jemanden, der spirituelles Wissen weitergeben möchte. Er sollte da sehr bedacht sein, dass er sich eben als ein demütiger Diener sieht. Dann, es ist viel zu erzählen eigentlich. Ich fliege über meine Notizen rüber wie ein Adler im schnellen Flug und lande kurz mal und suche irgendwas auf, was ich dann präsentiere, aber da ist so viel. Zu seinem Geburtstag kamen Könige herbeigeeilt. Er war also die führende spirituelle Inspiration. Ich möchte euch vielleicht in einem ganz kurzen Überblick von seinen Errungenschaften erzählen, sodass ihr einen kleinen Eindruck habt. Zunächst einmal hat er die vier Vaishnava Sampradayas, die Vaishnava Schulen, vereinigt, indem er daraus eine Lehre formulierte. Er hat 64 Tempel in der Welt, in Indien gegründet, darunter sogar ein Tempel in London und auch eine Niederlassung in Germany. Er hat viele Bücher gedruckt und verteilt in verschiedenen Sprachen. Und er hat, als er gelehrt hat, eine Zeitung gehabt, die jeden Tag rauskam. Tageszeitung über Krishna. Einmal kam ein Journalist von Kalkutta und fragte ihn, wie kann man denn jeden Tag eine Zeitung über das gleiche Thema herausfinden? Das muss doch, da muss man doch, da geht doch an der Stoff aus nach einiger Zeit, nicht? Und dann sagte Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, gab eine Antwort, die später berühmt geworden ist. Er sagte, in Kalkutta gibt es drei Zeitungen, aber Kalkutta ist nur ein unbedeutender Fleck Indiens. In Indien gibt es viel, viel mehr Zeitungen. Aber was ist Indien? Nur ein kleiner Fleck auf der Weltlandkarte. Was ist auf der Welt? Wie viel Zeitung es da geben wird? Was schätzt du, Harishchandra? Tausende, vielleicht sogar Hunderttausende. Also wenn man auch noch die ganzen Kitschblätter dazu nimmt und die Boulevardpresse, ja, ich glaube, dass du die nicht gezählt hast, sondern nur die anständigen Zeitungen in deiner Schätzung. Also es gibt unglaublich viel, die Schülerzeitschriften noch und die ganzen Musikzeitschriften. Carsten, du kennst dich da ein ganz klein bisschen aus in der Straight Edge Musik Zeitschrift, glaube ich. Was ist da für, jeder macht doch, jeder kleine Bengel um die Ecke macht doch schon sein Sein, nicht? So, da gibt es also viele Zeitungen von dieser Welt. Aber die Welt ist nur ein unbedeutender Staubkorn, so sagte Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, im Universum. Und auch ein Universum ist nur so ein bisschen wie so ein Senfsamkorn in einem Riesensack. Nun, alle Universen gehen von einer Person aus, von Gott. Wenn man schon so viel Zeitung hat über eine in dieser Welt, wie viel Zeitung bräuchte man denn, um Gott entsprechend zu würdigen? Jeden Tag reicht gar nicht aus. Wir müssen jede Stunde eine neue Zeitung rausbringen. Nein, jede Minute. Nein, jede Sekunde. Das war seine Sicht. Das war die Tagessicht. Und ihm ging auch der Stoff niemals aus, also der Nachrichtenstoff oder so. Yes. Da hat er viele Gelehrte der Welt eingeladen und auch eingeweiht, hat viele Dioramas gemacht, hat die Braj- und Navadvip-Pilgerreisen organisiert, hat viele Spiele, also Orte, wo die Spiele des Herrn stattfanden, wiedergefunden, und hat eine Yukta Vairagya gepredigt. Benutzt alles, aber benutzt es in Krishnas Dienst. Da ist Sannyasis fuhren in Autos und Motorrädern durch Indien. Was damals also so wäre, als wenn Bhakta Vatsala mit einem UFO durch Deutschland predigt. Also sehr aufsehenerregend. Er war von hoher Statur, trug Brillengläser, hatte eine goldene Ausstrahlung, heißt es, und war voller Liebe zu Gott. Er war sehr freundlich, sehr versiert und wurde von vielen Menschen als eine lebende Enzyklopädie betrachtet. Prabhupada wurde einmal gefragt, kannst du etwas über deinen spirituellen Meister sagen? Und Srila Prabhupada sagte, was soll ich sagen? Er war ein Vaikuntha-Mann. Das ist vielleicht ein Wort, was noch nicht in unserem deutschen Sprachschatz Einlass gefunden hat. Es gibt hier einen Supermann in Deutschland, aber noch kein Vaikuntha-Mann. Vaikuntha-Mann ist ein Mensch aus einer spirituellen Dimension, aus Vaikuntha. Nicht? So, ich möchte euch jetzt gerne seine Unterweisung kurz vorlesen. Ein paar von seinen Lehren, so, die habe ich mir so kurz aufgeschrieben. Wir sind nicht dazu bestimmt, friedlich in einem abgeschiedenen Ort zu leben. Es ist uns bestimmt, Krishnas ewige Diener aufzuspüren. Deswegen ist es besser, wir machen Tempel in Großstädten. Dann sagte er auf einmal, er war ein lebenslanger zölibatärer Mönch, aber er sagte, wenn ich Krishna bewusste Kinder erzeugen könnte, dann bin ich bereit, hunderte Male Sex zu haben. Ja. Und dann etwas, was Prabhupada oft zitierte, ist, mein Guru Maharaj pflegte zu sagen, wenn es irgendeinen Mangel in der Welt gibt, so ist der einzige Mangel, dass die Menschen sich nicht genügend bewusst sind über das Krishna-Bewusstsein. Die Welt, die ganze Welt leidet, weil es ihr an dieser Sicht noch fehlt. Harishchandra Prabhu hatte, als er seine Vorlesung abgeschlossen hatte, gesagt, es ging da um Spurenelemente, die im Humus nicht gegenwärtig seien, die aber ausschlaggebend für das Wachsen einer gesunden Feldfrucht seien. Nicht? Man könnte also sagen, es mangelt an Spurenelementen. Doch diesem Mangel liegt ein anderer Mangel zugrunde. Es mangelt an Krishna-Bewusstsein. Wenn die Menschen Krishna-bewusst werden, würden sie sich der Natur gegenüber auf respektvolle Art und Weise verhalten und Mutter Natur nicht einfach vergewaltigen. Das tut ein zivilisierter Mensch nicht mit seiner Mutter. Einmal sah Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur einen Schüler von sich, der die Medanga, der auf der Medanga spielte und ganz einfache Takte nur kannte. Und er sagte, so sollte man Krishna-Bewusstsein entwickeln. Man sollte die einfachen Grundlagen erlernen und dann üben, üben und üben und auf diese Weise vollkommen werden. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur sagt auch etwas über Geld. Wer von euch braucht Geld? Ja, keiner. Keine, seid ihr alle erstmal überrascht und wartet euch zu melden. Macht euch keine Sorgen über Geld. Macht etwas Nices, etwas Schönes für Krishna und Geld wird kommen. Einmal war überhaupt kein Geld mehr da im Tempel. Und also schon noch ein bisschen, aber da waren viele Schulden. Da sagte Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, heute ist der Verscheidungstag von Bhaktivinoda Thakur, wir müssen ein großes Festmahl kochen. Oh, Guru Maharaj, dachten daraufhin die Brahmacharis, wir haben keine Knete mehr. So werden sie das nicht gesagt haben, aber denn das kommt ja nur aus Norddeutschland. Aber Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur sagte, lasst uns ein großes Festmahl für Bhaktivinoda kochen und es verteilen, dann wird es schon kommen. Und am nächsten Tag war die Tempelkasse voll. Dann sagt er, wenn man noch ein bisschen Leben im Körper hat, wird man predigen. Oh ja, dann kommen ein paar sehr schöne weise Sätze, die wir brauchen können für unser Leben. Schau tief in dich. Korrigiere dich selbst. Und such niemals Fehler bei anderen. Schön, ne? In dieser Welt, die sich eigentlich gegen den Herrn gerichtet hat, wo es Schwierigkeiten und Mühen gibt, hast du drei Freunde: Geduld, Demut und Respekt für andere. Und dann sagt er, Chaitanya Mahaprabhu setzt seine Devotees in verschiedene Schwierigkeiten, um ihre Geduld zu prüfen und ihre Geistesgegenwart. Gehen euch übrigens manchmal Leute auf die Nerven. Auch wieder ein betroffenes, nervöses Lächeln. Wenn Fehler in anderen dich in die Irre führen und verwehren. Habe Geduld. Schau tief in dich hinein. Suche Fehler bei dir. Wisse, andere können dir nur dann einen Schaden zufügen, wenn du dir selber einen Schaden zufügst. Das ist auch sehr weise. Ja. Dann sagt er, chante den Mahamantra laut und mit Anhaftung. Das wird Untätigkeit, weltliche, also böse Dinge, schlechte Sachen aus der Welt und die Pest davon treiben. Ja. Und dann sagte er noch, ein Gottgeweihter fühlt die Gegenwart Gottes überall, doch jemand, der gegen Gott ist, verleugnet die Gegenwart Gottes überall. Finde ich toll. So, und jetzt noch die seine letzten Worte, die er auf seinem Sterbebett sprach: Wir sind alle Reisende auf dem Pfad, der zum Tod führt. Jeder von uns muss sterben. Jeder kann jedoch, ob er männlich oder weiblich ist, hochgestellt oder niedrig, König oder Untertan, reich oder arm, gelehrt oder ein wenig dumm, jeder kann diese seltene menschliche Lebensform zum Erfolg bringen, indem er ein Diener wird von dem glückseligen Sri Hari, also Krishna. Selbst im bedingten Leben kann man befreit sein. Durch Krishna-Bewusstsein. Hare Krishna. So, wir haben noch 5 Minuten. Ich möchte hier euch bitten, mit mir in großer Freude zu rufen: Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki.
Ja.
Habt ihr irgendwelche Fragen zu dieser großen Persönlichkeit? Ja, bitte. Was heißt bei dem letzten Zitat bedingtes Leben? Bedingtes Leben bedeutet ein Leben, was eingeschränkt ist durch die eigenen Schwächen und durch die eigenen Grenzen. Wir alle führen nicht ein befreites, sondern ein bedingtes Leben, womit gemeint ist, dass wir den zahlreichen Schwächen, die wir haben, ausgesetzt sind. Wir befinden uns unter dem Einfluss unseres Karma-Gesetzes, das heißt, Dinge treten schicksalhaft in unser Leben hinein, die wir uns überhaupt nicht wünschen unter Umständen. Man könnte auch sagen, ein unfreies Leben. Jeder in dieser materiellen Welt ist wie ein ins Gefängnis geworfener. Also selbst im bedingten Leben kann man durch Krishna-Bewusstsein befreit werden. Das ist ein Satz. Krass, du? But he's our own man. Ja, ja. Würde es nicht zu schön sein, wenn wir dem Beispiel einer Wäre es nicht zu schön, wenn wir dem Beispiel einer solchen Seele nacheifern können? Was meinst du, Rosemarie? Doch, dem Beispiel können wir folgen. Imitieren sollen wir nicht, das würde schwierig werden. Ich habe jetzt zum Abschluss, bevor wir in unsere Aarti-Zeremonie eingehen werden, ein paar Prospekte. Vielleicht werden heute schon einige von euch abreisen und deswegen möchte ich diese Gelegenheit noch schnell wahrnehmen. Ihr habt vielleicht gehört von dieser erfreulichen Nachricht, aber auch der intensiven Nachricht. Wir wollen einen wunderschönen Tempel für unsere Deity Shishirada Madan Mohan bauen, die dort auf dem Altar verehrt werden. Dieser Tempel ist schon wunderschön, doch die Deities haben aus irgendeinem Grunde den Plan, diesen Tempel zu verlassen und auf unserem neuen Seminarsprojekt, ein Abenteuer, einzuziehen, und dort werden sie dann verehrt. Nun sind die Devotees in Abenteuer schon seit Winter, glaube ich, dieses Jahres emsig damit beschäftigt, einen angemessenen Tempelraum zu machen, und der wird wirklich unglaublich schön, der da gemacht wird. Es ist ein sehr heller Tempelraum, sehr licht. Wir haben jetzt gerade den Parkettfußboden drin. Es ist ein richtiger, sagen wir mal, ein Weg in eine andere Welt, und wir sind jetzt jedoch noch so damit beschäftigt, dass wir noch nicht ganz und gar alle Finanzen zusammen haben, und deswegen rufen wir alle Freunde Krishnas und Verehrer von Radha Madan Mohan auf, sich mit einer kleinen Spende oder auch einer großen Spende zu beteiligen.
die Millionäre von euch können nachher mehr im Vertrauen zu mir kommen, weil sie vielleicht nicht gerne wollen, dass alle aufmerksam werden darauf, dass sie Millionäre sind. Und wir können dann darüber sprechen. Und die anderen sollten aber auch die Möglichkeiten wahrnehmen, eine kleine Spende oder eine große. Sei es nur, dass man sagt, ich habe noch 50 Mark. Ich kann mein Leben so einrichten, dass ich weniger Getreide esse in diesem Monat und somit 50 Mark mir spare. Nicht? Und kann das dem geben? Ich möchte euch bitten, hier diese Dinge, diese Prospekte mitzubringen. Vielleicht kennt ihr ja auch noch wohlhabende Leute oder einfach nur Leute mit einem guten Herz, die noch ein bisschen etwas geben können. Michael, ich kann mir vorstellen, dass du durchaus 10 Mark geben kannst, gerade mal dein Mann's neues Tempel. Ja, wenn die Kinder schon so anfangen, dann müssen wir Erwachsenen sich da nicht lumpen lassen. Ich möchte es so machen, dass ich diese Prospekte zu Rainer gebe. Das ist Rainer hier. Der wird nach der Vorlesung hier stehen. Die sind jetzt noch die fotokopierten Prospekte. Wir konnten sie leider noch nicht ganz drucken. Wenn ihr mehr Prospekte, so sieht der Text aus, aber die Prospekte sind farbig und wunderschön. Da kann man sich dann auch ein Bild von Radha Madan Mohan rausschneiden und aufkleben. Ihr könnt die mehr Prospekte dann an der Adresse von der Adresse nachfordern, die dort angegeben wird. Nicht, das ist nur erstmal der Schwarz-Weiß, die Schwarz-Weiß-Fotokopie. Da ist alles drin, was ihr wissen müsst dazu. Bitte nehmt es euch mit und beteiligt euch in großer, kleiner oder mittelschwerer Art und Weise in diesem Tempelbau. Gut, wir werden morgen früh noch eine letzte Vorlesung haben, und zwar über Srila Prabhupada. Das wäre eine gute Idee, weil du, ich glaube, du bist ja noch gar nicht fertig mit deinen Betrachtungen über die. So there is a new program point. Yeah. I will have to leave after my lecture to catch my flight to Serbia. I have to even pack before and just go like a bullet. Gut, gut. Ich denke, nehme an, das wirst du da noch bekannt geben morgen früh.
Ja, ich wollte es nur bekannt machen.
Ach so, dass die sich einrichten können.
Genau.
Gut, also morgen nach der Morgenvorlesung wird noch ein weiterer Programmpunkt folgen mit Harish Chandra, der den zweiten Teil seiner Vorlesung über Farmen im Krishna-Bewusstsein dann geben wird. Mhm. Gut.
Aber der Hauptpunkt ist natürlich der
Ja, mal sehen, was da rauskommt. Ja, gut, und dann haben wir noch etwas, wir werden ein Sterbeseminar geben, auch in der Veda-Akademie. Ich habe, also ich will mal sagen, ein Unsterblichkeitsseminar werden wir geben, denn die Seele ist unsterblich. Wer interessiert ist daran zu kommen, kann sich auch an Rainer wenden, der von der Veda Akademie kommt. Er wird euch dann noch, aber bitte nur, wer ein richtiges Interesse hat zu kommen, denn meine Zettel sind ein bisschen knapp geworden. Gut, dann möchte ich hier enden. Der nächste Programmpunkt ist die Arati zu Radha Madan Mohan und darauf werden wir dann die Dia-Serie haben, Herbst in Vrindavan, ist das richtig?
Erst kommt die Bharat
Oh ja.
Das dauert nur 20 Minuten. Das ist so ein kultureller
Auftritt.
Nicht Tritt. So eine Einführung für den DJ.
Oh ja. Es wird so, wann sein? Um 7 Uhr?
Gleich nach der Arbeit.
Gleich nach der Arbeit.
Und dann, wenn es noch 2 gibt,
Oh ja, dann machen wir noch eine Mantra-Meditation in den Abend. Gut. Also dann vielen Dank, alles Gute und halte stark.